Wir haben es ja schon gehört, Thema ist heute Gebet. Ich habe im Geheimen das noch ein bisschen anders formuliert und der Text oder das Thema, wie es letztendlich rauskommt, werdet ihr am Ende wissen. Thema Gebet, es ist ja einfach so, dass die Bibel dieses Thema immer wieder aufgreift. Linus hat vorher schon gesagt, ja, das haben wir auch schon gehabt, eine ganze Serie über Gebet. Warum schon wieder? Ja, einfach, weil das immer wieder vorkommt in der Bibel. Es ist fundamental wichtig und wir können nicht aufhören, darüber zu reden. Nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu helfen, anzuleiten. Wie funktioniert Gebet? Wie können wir beten? Auch als Gemeinde, jeder Einzelne. Und jedes Mal gibt es andere Schwerpunkte. Und der Predigttext von heute, eben auch zu diesem Sonntag, da steht in Kolosser 4 ab Vers 2. Und den möchte ich euch gerne vorlesen, damit ihr auch mit hineingenommen seid in diesen Sonntag, der unter diesem großen Thema Gebet steht. Dort heißt es: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Gott tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das ist der Text für heute und für mich auch einer der fundamentalen Texte, wie eigentlich alles in der Bibel. Aber wo ich dann denke, ja, das ist ein Fundament, auf das wir immer wieder auch schauen müssen, wie können wir das für uns assimilieren, für uns nehmen. Paulus schreibt ja hier an die Gemeinde in Kolossä, die zur römischen Provinz Asia gehört hat. Es war eine Problemgemeinde, muss man mal sagen. Eine Gemeinde, die manche Dinge nicht so optimal gemacht hat, die Paulus auch ermahnt hat, obwohl er nie selbst dort gewesen war. Das ist ja schon so, das wäre so, wenn jemand, irgendein Pastor aus Kingbuktu uns einen Brief schreibt und sagt, also ich habe von euch gehört, dass ihr, keine Ahnung, einen Götzenaltar hier aufgestellt habt und das geht mal gar nicht. Und der war noch nie hier, noch nie persönlich gesehen, nur mal gehört, dass er viel Wind macht. Aber Paulus hat sich das rausgenommen, weil er wusste, er muss der Gemeinde helfen, auf den rechten Weg zu kommen, zu bleiben oder zurückzukehren. Dort in der Gemeinde waren Irrlehren präsent und Machtmenschen haben versucht, so die Macht an sich zu reißen. Und den Glauben an Christus, der Erlöser, der ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist und aufgestanden ist, uns für die Ewigkeit bereit gemacht hat, dem noch etwas hinzuzufügen und gesagt, ihr braucht noch mehr wie diesen Christus. Paulus hat ihnen gesagt, das ist eine Irrlehre. Ihr müsst schauen, dass ihr wirklich auf diesen Christus fokussiert bleibt. Diese sogenannte Gnosis, die sie versucht haben, in diese Gemeinde hinein einzuführen, hat so den Blick, und immer wenn ich mich mit dem Thema Gnosis beschäftige, muss ich immer wieder sagen, ja, das ist nicht viel anders wie heute, dass man versucht, irgendwie asketisch irgendwas zu erreichen, indem man sich rein denkt oder rein fühlt, dass man versucht, Visionen zu erwirken, dass man sich näher an Gott fühlt, dass man anfängt, auf die innere Stimme in uns zu hören, die uns sagt, ja, jetzt bist du noch näher an Gott dran. Und das ist ja nicht viel anders wie heute. Viele Menschen suchen nach dem Meer und sie gehen auf Pilgerfahrten, sie gehen auf irgendwelchen gruppendynamischen Events, wo man versucht, irgendwie sowas Mystisches oder sowas Esoterisches zu spüren, dass man sich jetzt verbunden mit dieser Welt oder mit diesem Kosmos fühlt. Es ist nicht viel anders heute. Aber Paulus erklärt ihnen auch, wie Evangelisation zu verstehen ist, wie das funktionieren kann. Im Kapitel vorher erklärt er ihnen noch, wie das Leben im eigenen Haus aussehen sollte. Also das eigene ganz persönliche Christenleben, wie wir unterwegs sein sollen als Christen. Als Christen, was kein Platz in einem Christenleben hat und was an Neuen in dieses Leben hineinkommt, was dieses neue Leben als Christ ausmacht. Und jetzt in diesem Kapitel wendet er seinen Blick an die ganze Gemeinde, an die Gemeinde in Kolossee. Auch wenn wir so etwas nicht so gerne hören, aber Paulus richtet einen Appell an sie. Er appelliert und sagt, so nicht. Das ist wie in der Kindererziehung, wenn man den Kindern sagt, so nicht, dann machen das Gegenteil. Ja? Und so sind manchmal wir als Gemeinden auch. Ja? Wenn ein Appell kommt, dann denken wir, Appellohr, abschalten, weiter geht's. Er sagt, nachdem er dieses neue Leben als Christ beschrieben hat, dass wir alle uns an der Evangelisation beteiligen sollen. Moment mal, es geht doch heute um Gebet, nicht um Evangelisation, oder? Schau mal nach und nach mal in den Text hinein. Und Paulus sagt, ihr sollt es. Er sagt nicht, oh ja, wenn ihr mal Lust habt, macht da mal was. Sondern nein, er appelliert, ihr sollt. Ihr sollt. Und das hören wir oftmals nicht so gerne. Das löst bei uns vielleicht sogar auch Druck aus. Ja, jetzt müssen wir wieder was machen. Aber wenn wir aufhören, mit dem Appellohr zu hören, glaube ich, liegt da eine immense Kraft drin für uns als Gemeinde. Wenn wir aufhören, das in unsere Denkweisen hinein zu projizieren, sondern anfangen, in die Denkweise Gottes hinein zu projizieren. Denn hier geht es um die Existenzberechtigung der Kirche, der Gemeinde hier auf dieser Erde. Und wenn wir uns da nicht zwischendurch mal Appelle anhören lassen oder anhören, wie Paulus das an die Gemeinde gemacht hat oder wie wir heute Morgen uns von der Bibel appellieren lassen, dann verlieren wir vielleicht auch den Fokus. Paulus sagt in unserem Text, betet mit aller Ausdauer. Das ist der erste Punkt. Also es geht wirklich um Gebet in dem Text, keine Sorge. Es steht als das entscheidende Faktum ganz am Anfang. Ganz am Anfang geht es darum. Er spricht von einem dauerhaften Gebet. Aber wenn wir so die Übersetzung anschauen, das ist ja aus dem Griechischen übersetzt, trifft eigentlich diese Übersetzung, betet mit aller Ausdauer, eigentlich den Punkt. In diesem Text heißt das Wort proskaterein im Griechischen. Und es heißt eigentlich noch viel mehr, nicht nur ausdauernd, sondern betet fokussiert. Betet fokussiert, fokussiertes Beten. Darum geht es in diesem Wort. Es muss dauerhaft das feste Willensziel der Gemeinde sein, fokussiert zu beten. Und ich formuliere es einfach mal für uns. Wir wollen dauerhaft als Gemeinde fokussiert beten. Weil nur irgendwas so, ja, Hauptsache wir haben gebetet, ich glaube, das motiviert uns auch nicht wirklich. Warum soll man dann beten? Hauptsache, es gehört halt zu der To-Do-Liste als Christ dazu, aber warum sollen wir es eigentlich? Deswegen müssen wir wissen, was dieses Fokussiertsein eigentlich bedeutet. Paulus legt hier der Gemeinde den Finger in die Wunde. Der Gemeinde. Und vielleicht auch heute in unsere eigene Wunde als Gemeinde. Er sagt, man erledigt das Gebet nicht einfach nebenbei. Das funktioniert nicht. Es ist etwas ganz Ernstes, es ist etwas ganz Wichtiges. Und dafür müssen wir immer wieder Raum schaffen. Wir müssen Raum schaffen, damit es passieren kann. Deshalb sagt Paulus auch weiter, bleibt wach. Bleibt wach. Wir sagen heute ja oft, und ich auch, dass wir so viel zu tun haben, dass wir nicht noch mehr machen können. Wir schaffen so viel, dass wir dafür nicht noch auch noch Zeit aufbringen können. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wie kurz dieses Thema immer wieder auch kommt. Und ich frage mich, wie Paulus das damals geschafft hat. Wie hat er das gemacht? Da war er ja auch nicht nur ein bisschen am Arbeiten und hat ansonsten seinen Liegestuhl ausgepackt und sich auf die Wiese gelegt. Paulus hat tagsüber für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Er hat gesagt, ich möchte nicht den Gemeinden auf den Taschen liegen, ich arbeite, damit ich leben kann. Er hat einen Vollzeitjob gehabt. Dann hat er noch evangelisiert den Menschen das Evangelium weitergesagt. Das ist übrigens auch ein Vollzeitjob, so wie das Paulus gemacht hat. Er hat Seelsorge gemacht, er hat Briefe geschrieben. Wo hat er das alles reingepackt? Wie hat er das geschafft? Und dann, sagt Paulus noch, dann noch ausdauernd beten. Man kann fast sagen, er hatte 3 Vollzeitjobs. Wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Und wo hat er die Kraft dazu gehabt? Und ich finde es echt herausfordernd, wenn ich das so lese, wenn ich das auch auf mein Leben projiziere. Paulus mutet diesen Kolossern zu, dass sie es ihm nachmachen und auch solche Opfer bringen, wie er es gebracht hat. Und das nicht so missmutig mit grimmigem Gesicht und so, sondern voll Dankbarkeit sollen wir es tun. Voll Dankbarkeit. Dass sie währenddessen, wenn sie beten, dankbar sind. Und zwar dankbar diesen Gott vor Augen haben und sagen, für dich, Herr, für dich, du bist es wert. Und wenn es die Nachtstunden kostet, egal, mir ist es das wert. Aber ich hatte es schon gesagt, wenn ich da ganz ehrlich bin, fällt mir das echt schwer, so das immer im Fokus zu haben. Man hat so viel Ablenkung in unserer heutigen Zeit. Oder ist jemand da, der sich um 12 Uhr nachts Wecker stellt, damit er noch eine Stunde beten kann? Ist jemand da? Also ich auch nicht, ich melde mich auch nicht, gell? Ich hätte es gefeiert, wenn es jemand macht und sagt, doch, ich habe das schon verstanden. Ich muss auch noch verstehen, was das hier bedeutet. Ich glaube, dass wir da etwas verloren haben. Und die Kolosse haben sie auch nicht so ganz verstanden gehabt, gell? Ich meine, ich könnte noch sagen, hey, ich gehe ja freitagabends ganz brav jede Woche ins Gebetstreffen, gell? Aber das ist ja auch nur einmal die Woche. Ist auch nicht sehr viel, wenn man so sagt, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet. Aber warum ist es eigentlich so wichtig? Und ich glaube, das kann uns helfen, uns auf das Gebet zu fokussieren, wenn wir wissen, warum wir es tun. Es hilft uns, wenn wir das Ziel von diesem Beten immer mehr verstehen und immer mehr sehen, dass wir dann auch wissen, warum wir das tun sollen. Und das ist das Erste, wo ich auch euch mitgeben will, denn das Gebet ist wie Benzin. Das Gebet ist wie Benzin. Ich sage ja immer, das Gebetstreffen ist der Motor der Gemeinde. Heute dürft ihr das Bild mal vergessen. Heute nutze ich es anders. Heute ist das Gebet Benzin. Einfach so funktioniert das Bild nur heute. Es ist Treibstoff. Es ist wie Treibstoff. Ein Stoff, der etwas antreiben kann und antreiben wird. Und wir müssen uns fragen, was dieser Treibstoff denn antreibt. Was soll das Gebet antreiben? Wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch fokussierter beten. Dann können wir auch uns hinstellen und sagen, doch, ich weiß, warum ich bete und ich mache es dankbar, weil dieser Treibstoff etwas antreibt, was es wert ist. Und weil wir einfach mehr Benzin wollen, dass wir weiterkommen. Dass wir nicht irgendwann stehen bleiben, wir austrocknen oder das, wofür wir beten, dass dieser Motor trocken läuft. Und dazu müssen wir eben uns diesen Motor anschauen, den auch Paulus hier beschreibt. Denn das Gebet, das Benzin, füttert etwas. Und das ist der zweite Punkt. Und da habe ich euch den zweiten Teilabschnitt mitgebracht noch, wo Paulus darüber redet. Er sagt, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Paulus sagt, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Und das ist das Wertvolle am Gebet. Indem wir nicht in erster Linie nur für uns beten, sondern für Dinge eintreten, die es wert sind. Wir können so real und aktiv in der Mission Gottes helfen, wenn wir beten. Das ist aktive Mission. sogar an räumlich entfernten Stellen, wo Menschen für uns unterwegs sind, in anderen Ländern oder Missionseinsätzen. Wir können hier aktiv helfen, dass die Mission vorangetrieben wird. Der Motor, der durch das Benzin, das Gebet betankt werden soll, ist die Evangelisation. Der Benzin füllt den Evangelisationstank. Er ist der Türöffner für das Evangelium. Und das, ihr Lieben, das bedeutet aktive Mitarbeit im Reich Gottes. Wir sind dadurch mitbeteiligt, dass Mission passieren kann. Willst du mit deiner kleinen Kraft, sag mal immer, wir haben eine kleine Kraft, willst du mit einer kleinen Kraft dennoch etwas Großes in der unglaublichen Sache Jesu tun, dann werde ein Beter, und zwar ein fokussierter Beter. Denn auch solche bevollmächtigten Menschen wie Paulus brauchen das Gebet der Kolosser. Aber er ist noch nicht voll zugerüstet durch den Auftrag oder durch die Erfahrung und den brennenden Eifer. Ja, Paulus war ja begeistert. Dem muss man nicht nochmal, hey, jetzt mach doch mal was, Paulus, da gehen Menschen verloren. Es geht doch mal in diese Stadt. Paulus hat es gemacht. Aber er hat nicht gesagt, hey, ich habe schon alles, ich brauche das nicht, sondern er wusste, sein Tank kann leer gehen und das muss umbetet werden und da reicht es nicht, wenn er nur betet für sich selbst. Das, was Paulus hier verrät, ist letztendlich der einzige Türöffner für das Evangelium. Denn das Evangelium kann nicht einfach so weitergegeben werden, dass jeder leicht begreifen kann, um was es eigentlich geht. Er redet ja schon von einem Geheimnis. Wie kann ein Geheimnis offenbar werden, indem man den Schlüssel einsteckt? Und der Schlüssel ist Gott selbst, ist der Heilige Geist selbst. Er ist der Öffner von diesem Schloss, von diesem Schatz, von dieser Schatztruhe. Wenn er es nicht tut, können wir die Leute nicht von dem überzeugen. Gott muss das Herz von den Menschen öffnen. Nicht unsere tolle Redekunst. Manche sind ja begabt im Reden und manche hören auch gar nicht auf zu reden, aber das sind nicht die Türöffner für die Herzen der Menschen, sondern Gott selbst. Wenn ich an unseren Glaubenskurs denke, der jetzt demnächst anfängt, sind jetzt 6, 7 Anmeldungen aktuell. Unsere Redekunst bringt nichts, wenn der Tank des Motors der Evangelisation vollkommen trocken ist, wenn der Tank ausgetrocknet ist. Und wir uns dahinstellen, unsere Vorträge halten und sagen, so, und jetzt haben wir gute Argumente gebracht, jetzt bekehr dich gefälligst. Das funktioniert nicht. So funktioniert Reich Gottes einfach nicht. Paulus war genau deshalb im Gefängnis übrigens, weil er umbetet wurde. Das ist auch nämlich auch gefährlich für Menschen zu beten, dass Evangelium wirklich durchs Herz geht. Denn das Evangelium von Jesus Christus ist eben dieses seltsame Geheimnis. Dieses Geheimnis, das die Menschen berührt, und diese Berührung kann verschiedene Sachen auslösen. Es kann auslösen, dass Menschen sagen, ja, ich möchte mehr verstehen, was soll ich jetzt tun? Oder es kann auslösen, dass die Menschen anfangen, uns zu hassen und zu verfolgen. In Deutschland, wir sagen es immer wieder, ist es echt einfach zu leben. Aber in anderen Ländern, wo das Evangelium einschlägt, kann es beides auslösen. Weil es eben ein Geheimnis ist. Und dieses Geheimnis scheidet die Herzen der Menschen. Und wir haben den Auftrag, sie trotzdem zu lieben dann, auch wenn sie uns hassen. Und hier sieht man, dass es nicht eine Lehre ist, die man richtig finden oder als falsch einfach so ruhig ablehnen kann. Es trifft so das Innerste von uns Menschen, wenn der Tank voll ist, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dass es durch die Ablehnung zu Hass und Feindschaft kommen kann. Und dieser Absolutheitsanspruch, den übrigens nicht nur die Christen, sondern alle Religionen in ihrer Weise haben, jeder, der seine Religion ernst meint, würde nie für die Ökumene sein, wo alle Religionen in einen Topf kommen, weil sie sagen, hey, wir haben unsere eigenen Überzeugungen. Ja? Deswegen bin ich ja immer froh, dass wir einen Gott haben, der sich in dieser Geschichte offenbart hat und nicht irgendwie ein Buch vom Himmel geworfen hat und gesagt hat, friss und stirb oder stirb. Nicht unstirb, sondern oder stirb. Er hat sich in der Geschichte offenbart bis heute. Aber dieser Absolutheitsanspruch, gerade weil es um das Leben an sich geht, hat sich bei Paulus nicht nur so ausgewirkt, dass ihn Menschen abgelehnt haben, sondern dass sie ihn in Ketten gelegt haben. Also das Gebet hat die Evangelisation effektiv gemacht, hat aber letztendlich Paulus ins Gefängnis gebracht. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gebet ist gefährlich. Und das ist übrigens auch wiederum ein großes Geheimnis. Nicht nur, dass ausgerechnet dieser Jesus, der Gottes Sohn war, aber ans Kreuz gegangen ist und abgeschlachtet wurde und uns dadurch erlöst hat, das ist ja schon absolute No-Go für einen König und Herrscher, und der die Welt dadurch erlöst hat, sondern es kommt auch noch so ein Paulus, der ins Gefängnis geworfen wird für das, was er glaubt, und von dort aus Briefe schreibt und Menschen zum Glauben führt. Auch wieder so ein, in Anführungszeichen, unsere Überzeugung, ein Schwächling, der im Knast sitzt, aber der so eine Macht des Evangeliums erleben darf, weil Menschen durch ihn Jesus kennenlernen können. Gott braucht keine starken Menschen, um sein Reich zu bauen. Er möchte bereitwillige Menschen, er möchte dich und er möchte mich. Und deswegen kann man auch sagen, das ist wirklich ein Geheimnis, wie das Evangelium seinen Weg durch diese Welt gebahnt hat und immer noch bahnt bis heute. Begreifen die Kolosser, begreifen wir dadurch, wie sehr ein waches und anhaltendes Beten hinter jeder Mission stehen muss. Wie wichtig das ist. Egal, ob unsere Gottesdienste umbetet werden müssen, unsere Jugend, die nur für sie arbeitet, den Glaubenskurs, City Church, die persönlichen Kontakte. Wir werden es nicht schaffen, indem wir die besten Argumente haben. Wir werden es nur dann schaffen, wenn der Tank voll ist. Wenn er vom das Gebet gefüllt wird, wenn wir es umbeten. Und das ist auch für mich heute Morgen und für euch einfach ein Appell, bitte, bitte betet für diesen Glaubenskurs. Ansonsten brauchen wir es nicht zu machen. Es wird nur heiße Luft sein, wenn das Gebet nicht diesen Glaubenskurs trägt und die Menschen, die dorthin gehen und die sagen, doch, ich möchte mehr wissen. Nicht nur rationales Wissen, sondern ich möchte diesen Gott kennenlernen. Das ist der Motor, dass Evangelisation klar, wirkungsvoll und nicht von dieser Welt, von vielen Menschen erlebt werden kann. Und hier sehen wir keinen orthodoxen Paulus. Ja, der Glauben ist nicht einfach die Zustimmung zu einer richtigen Lehre. Orthodoxie kann der Tod für die Kirche sein. Es ist ein Mitauferstehen mit Christus. Es ist ein Leben mit diesem auferstandenen Herrn. Es ist eben nicht nur ein zusätzliches Wissen, das wir uns angeeignet haben. Es ist etwas, das wie bei einem Baby erst gezeugt und dann neu geboren werden muss. So hat es Jesus zu dem Schriftgelehrten gesagt, der gefragt hat, ja, wie kann ich jetzt dieses neue Leben leben? Und er sagt, ja, du musst einfach wieder neu geboren werden. Und er fragt, ja, wie soll ich jetzt in den Mutterleib zurück und dann wieder raus? Oder wie funktioniert das? Es ist was Geistliches, das, was Gott in uns tut. Er verändert unser Herz. Er nimmt uns das steinerne Herz und er macht ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz, ein Herz, das mit diesem Gott in Verbindung ist. Das möchte er in uns hineinpflanzen. Und genau dafür gibt es eben dieses göttliche Muss. Schon wieder Muss. Ja, ein göttliches Muss. Das müssen wir ernst nehmen. Als wir es vielleicht sogar ernster nehmen, als wir es vielleicht bisher getan haben. Denn dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen, gelingt nicht mit einer orthodoxen, sauberen Theologie. Es funktioniert nicht. Die öffnende Kraft des Wortes ist mit keinem noch so brennenden Eifer erreichbar. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr schnell begeistert bin für Sachen, die irgendwie Menschen erreichen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich war vor, wann war das? Ach Mann, schon so lange her. Bin ich alt. Ich glaube, vor 12 Jahren war das, oder 11 Jahren. Ja, Lukas, ich habe es gesehen. Vor 11 Jahren waren wir während Theologiestudium in Ostdeutschland, in Prenzlau, und haben dort eine Woche Evangelisationseinsatz gemacht. Wir haben die Leute belabert, wir haben sie in der Schule besucht, wir haben versucht, Kontakte aufzubauen und Ich habe wirklich echt so ein paar Leute erreicht, ein paar junge Erwachsene, die gesagt haben, wow, das ist spannend, was ihr hier tut, erklär es mir mal, was ihr so glaubt. Und ich habe gesagt, ja, jetzt packe ich meine Argumente aus für den Glauben. Und habe ein Argument, und er hat ein Gegenargument nach dem anderen gebracht, und ich habe ihm wieder Gegenargumente gebracht und so weiter. Es ging hin und her, wie so Tischtennis, ja, hin und her, bis zu dem einen Punkt, wo er plötzlich keine Gegenargumente mehr hat, aber gesagt hatte, ich glaube es trotzdem nicht. Ich habe es nicht verstanden, ja. Ich war so gut. Und wie ich dann abends dann bei meinen Gasteltern dann gesessen habe und drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja Olli, das war deine Schule gerade. Es kommt nicht auf deine Kraft an. Es kommt auf jemand an, der durch dich wirken will. Und deine Argumente werden Menschen nicht zum Glauben bringen. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert ist bei der Person, aber es war für mich eine Lehre zu sehen, dass es nicht darum geht, Orthodoxie weiterzugeben, sondern dass es um einen lebendigen Glauben geht, der umbetet werden muss. Der Tank muss voll sein. Gott allein öffnet die Tür des Wortes und der Menschen die Herzen. Deswegen ist es immer noch nicht alles, was es heute geht. Ich habe schon gesagt, ihr habt schon gemerkt, da geht es nicht nur um Gebet. Der Text bringt nämlich noch einen zweiten Punkt, einen wichtigen Punkt, einen weiteren Punkt. Wir haben nicht die Zeit, alles heute im Detail anzuschauen, aber Paulus gründet hier nicht nur ein Gebetstreffen oder, also nichts gegen Gebetshaus, aber er gründet hier kein Gebetshaus, wo er sagt, so, jetzt geht gefälligst alle jeden Tag in dieses Gebetshaus und betet, oder zu diesen Gebetstreffen und betet das und ansonsten macht nichts. Zieht er schön zurück, damit die anderen, die draußen sind in der Welt, gerade evangelisieren, dass die einen vollen Tank haben. Das macht Paulus nicht, das meint er auch nicht hier in diesem Moment. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt dann in dem Text ab Vers 5, verhaltet euch klug, und zwar sagt er zu den Menschen, denen er gerade gesagt hat, dass sie beten sollen, und zwar immer fokussiert. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr es auch verstehen. Jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wie schon gesagt, das Beten ist zwar entscheidend, aber es wäre nicht echt, wenn wir als Beter nicht auch Zeuge von Gott sind. Wenn wir nicht das weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Du sollst das Evangelium weitersagen. Du sollst darum ringen, darum kämpfen und darum leiden, dass es passiert. Und die Geschichte, wo ich erzählt habe, ich war echt so traurig danach. Ich hätte am liebsten alles hingeschmissen, weil ich gesagt habe, ja, es hat mir wehgetan, dass diese Person nicht gesagt hat, Amen, Bruder, ja, sondern hat gesagt, nein, das glaube ich trotzdem nicht. Es hat mir so wehgetan. Es war ein Leiden um diese Person. So eine absolute Arbeitsteilung, dass die einen beten und die anderen evangelisieren, gibt es in der Gemeinde einfach nicht. Wir tun es zwar vielleicht noch so wie die Apostel oder die großen Missionare, aber jeder von uns hat auch ein Draußen, wohin wir immer und automatisch gesendet sind. Egal wo wir sind, sind wir als Nachfolger Jesu. Die Kolosser damals wussten genau, wer in ihrer Verwandtschaft ein Ungläubiger war. Die Ungläubigen waren die das Evangelium gehört haben, aber Nein dazu gesagt haben. Sie kannten die, weil sie haben es halt drüber geredet und haben sie stehen lassen vielleicht oder auch gehasst, wer weiß. Sie kannten diese Menschen, weil sie im Gespräch mit denen waren und darum geht es Paulus auch gar nicht. Und sie kannten auch die Menschen, die Laien waren, also die noch nichts wussten über das Evangelium, die jetzt nach und nach etwas erfahren sollten. Das war für Paulus auch nicht das Problem. Aber Paulus macht hier keine Aufforderung zu größeren missionarischen Veranstaltungen. Er sagt jetzt nicht, jetzt mach gefälligst jede Woche pro Christ oder wie auch immer. Paulus macht etwas anderes. Er sieht ganz deutlich die Evangelisation von Person zu Person. Und das merken wir jetzt gerade auch durch den Glaubenskurs oder die Kontakte, die wir gerade aufgebaut haben. Zwei Personen oder drei oder vier Personen können nicht alle Menschen an die Hand nehmen. Das funktioniert nicht. Das muss jeder tun. Jeder muss jemanden an die Hand nehmen können und sagen können, komm, ich begleite dich diesen Weg zum Glauben hin oder zu dieser Entscheidung, ob du das willst oder nicht. Paulus sieht die ständige Begegnung mit Menschen von draußen. Ob das im Beruf ist, im Geschäft, in der Nachbarschaft und auch im Verkehr. Er sagt zu den Kolossern, seid klug gegenüber Andersgläubigen, gegenüber unserer Stadt, gegenüber der Presse. Seid klug. Heute Abend beim Wohnzimmerkonzert kommt die Presse zu uns. Die wollen einen Artikel schreiben. Keine Ahnung, was rauskommt. Und ich hoffe, dass wir klug sind. Bitte betet dafür, dass wir klug sind. Ja. Füllt den Tank von uns, dass das in die Zeitung kommt, was dahin soll von ihm. Nutzt die Gelegenheit, seid auch ihr, die ihr betet, Zeugen. Am Anfang geht es noch nicht um das gesprochene Wort in dieser Stelle, wo Paulus hier gebracht hat, sondern darum, wie wir mit den anderen Menschen umgehen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten. Und erst später sagt er, und wenn ihr Möglichkeiten habt zum Zeugnis geben, dann tut es. Der direkte Umgang mit den anderen ist schon die halbe Miete. Wenn sie merken, oh, der ist ja interessiert an mir, der verurteilt mich nicht, weil ich komplett anders lebe und trotzdem glaubt, dass so ein komisches Zeug, das ist die halbe Miete, wie wir uns den Menschen gegenüber verhalten. Einfach gesagt, die Gemeinde darf sich niemals von der Welt abkapseln. Und das musste Paulus damals noch gar nicht sagen, denn das war kein Problem bei den Kolossern. Kam auch gar nicht in Frage, die hatten ihre Kontakte, denn die Beziehungen bestanden schon. Es ging darum, dass sie sie gewinnen sollen. Und das setzt Paulus auch schon voraus, das war auch nicht die Frage, aber dass alles Gespräch mit Weisheit geschieht, darauf kommt es Paulus hier an. Der gute Wille allein reicht hier nicht. Wie sehr kann auch der beste Wille und der brennendste Eifer alles verderben, wenn es ungeschickt und verkehrt angefasst und angefangen wird. Ich war manchmal neben Menschen gestanden, die dann vom Glauben erzählt haben, und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Weil ich gesagt habe, hey, das ist der falsche Zeitpunkt, das ist die falsche Art, wie du es weiter sagst, und der wirst du nie wiedersehen. Es gibt eine falsche Art, es gibt Unweisheit, wie das Evangelium weitergesagt wird. Aber Paulus hält diese Weisheit nicht als unerreichbar, denn sie wirkt der Heilige Geist, der ja in jedem Glaubenden wohnt. In einer anderen Übersetzung heißt es an dieser Stelle, kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Im Griechischen heißt es Kairos. Und dieses Wort beschreibt eine qualifizierte Zeit. Eine Zeit, die qualifiziert ist, jetzt die Worte in Weisheit anzusetzen. Das ist anders wie das andere griechische Wort, das auch bekannt ist, das Wort Chronos. Ja, das ist so ein neutraler Zeitablauf, so ein Dahinplätschern von der Zeit, ja, die chronologische Abfolge und wie auch immer. Da ist keine Qualität, sondern ist einfach eine Beschreibung von fortlaufender Zeit. Aber der Kairos, das ist die Zeit im Fokus, die richtige Stunde, den wirklich günstigen Augenblick. Denn es ist absolut dumm zu meinen, man könnte jedem alles zu jeder Zeit sagen. Jeder, der weiß, jeder, der verheiratet ist und jemand hat, oder man selbst es ist, morgens, der so bekannte Morgenmuffel, da weiß man, dem sollte man nicht gleich alles sagen an diesem Morgen. Es wäre dumm. Es wäre dumm, weil der Tag ist dann am Arsch. Ja? Auf jeden Fall abends hoffentlich dann nochmal ein Klärungsgespräch, dass die Sonne nicht mit dem Sonnenuntergeht, kennt ihr ja alles. Aber es gibt den Kairos, den Zeitpunkt, wo Dinge angesprochen werden müssen und können. Denn genau dieselben Sätze können einen Menschen zur falschen Zeit total vor den Kopf stoßen, sein Herz verbittern und verhärten und abschließen für immer. Aber im genau dem richtigen Moment kann das gleiche Herz erreicht werden, zutiefst getroffen werden, sodass wirklich Heil in das Leben hineinkommt, dass Heilung in dieses Leben, in dieses Herz hineinkommt. Deshalb ist absolut wichtig, dass wir sensibel für den Heiligen Geist sind und nicht einfach losbrechen mit Vorschlaghammermethode und friss oder stirb. Die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt und dann auch noch den richtigen Mut dazu, das dann auch anzusprechen. Und damit ringe ich Tag für Tag und es fällt mir echt nicht leicht, aber ich weiß, dass es wichtig ist. Damit wir wissen, wann wir zu reden haben und wann wir zu schweigen haben, deswegen brauchen wir die Verbindung mit Gott. Auch wenn wir bei jemandem auch mal fest zufassen sollen, und ich hoffe, dass Gott dann in dem Moment uns es zeigt, und wann wir dem anderen in liebevoller Geduld begegnen sollen und warten sollen, bis er soweit ist. Das ist nicht einfach zu begreifen und nicht einfach einzuschätzen. Da brauchen wir Übung, da müssen wir mit Gott im Gespräch sein, ansonsten funktioniert das nicht. Wir müssen lernen, es im Alltag zu tun, indem wir praktisch mit dem Heiligen Geist und unseren Mitmenschen unterwegs sind. Freundlichkeit, Klarheit, Wohlklang und mit Salz gewürzt, sagt die Bibelstelle hier. Und somit antwortet ihr angemessen, wenn ihr in diesem Verhältnis lebt, das umbeten sein und andere umbeten, dass der Tank voll ist und dann in dieser Welt sein, Licht sein, Unterschied machen, Salz sein und den Menschen dann, wenn der Kairos da ist, das richtige Wort an den Mann und an die Frau zu bringen. Steht Rede und Antwort, auch wenn andere anders glauben. Das habe ich gestern auch gemacht bei einer Hochzeit. Ich war einer der wenigen, die keiner kannte. Somit hatte ich die volle Auswahl, mit wem ich rede. Es ist sehr spannend. Also das Brautpaar war ja beschäftigt, ja. Und dann kommt man echt ins Gespräch, ja, warum und warum glaubst du das so? Und auch über den Absolutheitsanspruch und so weiter. Und da konnte ich ihr sagen, ja, aber ich muss davon ausgehen, dass es wahr ist, sonst könnte ich das nicht vertreten, was ich glaube. Und das hat die andere Person auch verstanden. Ich sage, ja, stimmt eigentlich. Sie ist eher so buddhistisch unterwegs, ich als Christ, aber auch absolut. Also, und sie hat mich dann danach gefragt, ob ich nicht mal bei ihr in der freien Schule vorbeikommen kann. Sie stellen zwischendurch mal verschiedene Religionen vor und dass die Kinder mal ein bisschen was hören, was für Religionen denn jetzt alles gibt und dass du mal 1,5 Stunden mal was erzählen kannst über den Glauben. What? Bin gespannt, ob sie sich meldet. Es war der Kairos. Und Gott macht Türen auf und ich bin gespannt, ob die noch weiter aufgeht. Ich wünsche uns, dass wir diese doch ganz andere Realität gemeinsam in nächster Zeit immer mehr erleben, dass wir sie entdecken und ganz praktisch sehen, dass durch das, was wir sind und das, was wir tun, der Motor in dieser Welt ununterbrochen läuft, dass der Benzin im Tank ist und wir Beter und Täter sind, und zwar als Hoffnung für diese Welt. Wir wollen es nicht verkriechen, aber wir wollen nicht nur tun, sondern das beide gehört zusammen, beten und losgehen und in dieser Welt sein. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns von Herzen, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, die doch sehr, sehr spannend sind für uns als Gemeinde. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns einen Weg geht und auch mich immer wieder auch ermahnt und fokussieren möchte. Und das Thema Gebet ist echt manchmal mega herausfordernd und manchmal einfach auch frustrierend, wenn man so das eigene Leben anschaut. Und so danke ich dir echt von Herzen, dass du auch gnädig mit mir und mit uns umgehst und uns voll Liebe anschaust. Aber uns auch ja wieder neu herausfordern willst. Neu herausfordern willst, dass wir ja den Tank befüllen. Und das dankbar tun, voller Leidenschaft für dich, Herr. Herr, gib uns den Mut, in dieser Welt wirklich dich zu bezeugen. Manchmal können wir uns gar nicht davor bewahren und schützen, so wie gestern. Da wird man einfach mit Fragen gelöchert. Herr, schenk uns solche Zeiten, Momente, wo uns Fragen einfach um die Ohren gehauen werden und wir genau wissen, okay, Gott, das ist der Kairos, auch wenn ich nicht erkannt habe, aber die andere Person. Ich danke dir jetzt für diese Zeit, ich danke dir für dein Wort und lass es wirklich in uns aufgehen und groß werden, dass wir Licht sein können in dieser Welt.